Herzlich willkommen zu Food Fact. In einer Zeit, in der uns die KI auf Knopfdruck fast alles verrät, ist es schon mal erfrischend, jemanden zu treffen, der scheinbar mehr weiß als ChatGPT. Und noch dazu bei einem Thema, das gar nicht so spektakulär klingt. Es geht nämlich heute um Weizen. Wir lüften die Geheimnisse, warum Weizenprotein nicht nur für Bodybuilder interessant ist, und wir erzählen euch, wie man aus Weizen Spermidin gewinnen kann. Richtig gehört. Mein heutiger Gast weiß alles über die geheimen Kräfte, die in diesen kleinen Körnern stecken. Stefanie Strebel, sie ist Agrarwissenschaftlerin, erfolgreiche Geschäftsführerin und Buchautorin. Kleine Warnung, Steffi mixt uns heute neben ihrem Wissen eine gute Portion Chemie und ein Quäntchen Mathematik in den Podcast. Also es wird auch ein bisschen anspruchsvoll, aber keine Panik, wer dranbleibt, wird belohnt, und zwar mit einer wilden Fahrt durch die Welt des Weizens. Steffi, vielen Dank, dass du dir Zeit für dieses Interview nimmst. Bevor wir aber nun in die Details gehen, es geht ja heute um Weizen, beziehungsweise eben um Getreide. Kannst du vielleicht kurz erklären, was für dich so die Faszination von Weizen ausmacht?
Ja, zum einen, Stefan, ist es so, dass Weizen ja eine heimische Zutat ist, ein heimischer Rohstoff. Also das heißt, den gab es schon seit Jahrtausenden bei uns in der Region, wurde natürlich züchterisch weiterentwickelt, aber es ist auf jeden Fall ein Produkt, was wir alle kennen aus unserer Ernährung und was natürlich auch sehr interessante Eigenschaften hat und sehr gut skalierbar ist. Also es steht in großen Mengen zur Verfügung und es ist nachhaltig, weil es eben hier regional angebaut wird und regional auch weiterverarbeitet wird.
Sehr, sehr spannend. Jeder von uns kennt natürlich das Thema Brot, Weizenbrot, Weizenmehl. Wir wollen ja heute über die etwas unbekannteren Seiten des Weizens sprechen. Da fange ich vielleicht nochmal mit der Vorstufe an, was dem einen oder der anderen noch ein Begriff sein wird, dem Weizenprotein. Was ist denn das? Wie wird es hergestellt? Wie ist denn da der Prozess?
Also Weizenprotein oder auch Weizengluten entsteht letztendlich als Nebenprodukt der Weizenstärkeherstellung. Also es ist quasi ein Sidestream und es entsteht durch eine wässrige Extraktion. Also das heißt, bei den Stärkeherstellern wird eben das Weizenmehl, was dort angeliefert wird, mit Wasser versetzt. Und dann eben wird der Gluten, der ja eine sehr interessante Eigenschaft hat, dass er sich eben dreidimensional vernetzen kann und ein Netzwerk ausbilden kann, wird da eben vernetzt. Und eben dann mit Zentrifugen und mit Wasser wird die Stärke und auch die Ballaststoffe ausgewaschen. Und am Ende bleibt eine Art Kaugummi quasi, so ein Teig, eine viskose Masse. Das ist eben der Gluten, der sich als Teig vernetzt hat. Und dieses Produkt wird dann eben durch eine Trocknung und eine weitere Auswaschung und Trocknung wird es eben immer reiner und dann eben letztendlich durch eine Vermahlung dann zu einem Pulver, was wir dann als Weizenprotein oder Weizenglutenpulver dann kennen.
Die Sportler und Sportlerinnen, die sehen ja in ihren Weizenproteinshakes immer wieder aufgedruckt isoliertes Weizenprotein und hydrolysiertes Weizenprotein. Was ist da der Unterschied?
Also das Weizenprotein an sich sind die quasi drei- und vierdimensionalen Netzwerke, die eben das Protein ausgebildet hat und hydrolysiert, bedeutet, dass es dann wieder aufgespalten wurde und dann so zum Beispiel wasserlöslich gemacht wurde. Also das heißt, das Protein wird dann wieder aufgetrennt in kleinere Ketten oder kleinere Strukturen, sodass es dann eben auch wasserlöslich sein kann. Das ist ein Hydrolysat.
Und ein Isolat?
Ein Isolat ist eine komplett andere Herstellungsweise. Also ein Isolat, das entsteht aus einem nasschemischen Prozess. Und zwar wird da zum Beispiel beim Erbsenprotein oder Ackerbohnenprotein und so weiter wird das Konzentrat, das ja mechanisch gewonnen wurde, mit Säuren und Laugen versetzt. Das ist ein nasschemischer Prozess, eine Isolatherstellung. Und die Herstellung des Weizenglutens ist eher ein Auswaschungsprozess, ein Extraktionsprozess. Also es sind chemisch zwei unterschiedliche Prozesse und du siehst schon, dass der Herstellungsprozess des Weizenglutens eher natürlicher, sag ich jetzt einfach mal, ist, weil er eben durch eine wässrige Extraktion erfolgt. Und eine nasschemische Herstellung wie beim Erbsenprotein oder beim Ackerbohnenprotein hat halt eben den Einsatz von Säuren und Laugen. Aber es macht natürlich beides Sinn, weil alles beide führt natürlich dazu, dass ich dann am Ende ein Protein habe mit circa 80% Proteingehalt.
Was heißt jetzt in dem Zusammenhang biologische Wertigkeit? Das heißt, der eine Stoff ergänzt den anderen und dann wachsen wir besonders viel Muskeln oder mein Hirn wird besonders gut versorgt?
Genau, also biologische Wertigkeit, das wird den Sportlern was sagen. Das ist eben das, worauf ich achten muss, wenn ich ein vollwertiges Protein haben möchte, das ich zu mir nehme, das eben von meinem Körper sehr gut verwertet werden kann. Tierische Proteine haben diese Eigenschaft, dass sie eben von unserem Körper sehr gut aufgenommen werden kann. Deswegen setzt man zum Beispiel das Ei mit einer biologischen Wertigkeit von 100 und alles andere wird eben daran quasi gemessen. Und die einzelnen Proteine an sich haben eben, die pflanzlichen Proteine, haben eben teilweise weniger als 100, weil sie eben in der einen oder anderen Aminosäure limitiert sind. Wenn man diese aber geschickt kombiniert, also eine Mischung herstellt aus verschiedenen Proteinen, dann kann man auch durchaus eine biologische Wertigkeit erzielen, die sogar eben besser ist als Ei, über 100 liegt.
Wenn man jetzt von den Sportlerinnen und Sportlern weggeht, wo wird Weizenprotein denn in der Lebensmittelindustrie verwendet?
Also es gibt unterschiedliche Einsatzbereiche. Klassischerweise wird es im Bereich Backwaren eingesetzt, um da eben die Teiglinge zu stabilisieren und eine einfachere Teigführung bzw. ein besseres Aufgehen und größere Backvolumen zu erzielen. Es wird aber auch als Proteinquelle eingesetzt für Backwaren oder auch in anderen Bereichen, eben um zusätzliches Protein anzureichern. Dann eine sehr, sehr interessante Möglichkeit, was auch sehr wachsend ist, ist der Bereich im Fleischersatzbereich und Wurstersatzbereich. Und dann eben auch in unterschiedlichen Gebäcken, Süßwaren, Snacks und so weiter. Aber der Bereich Backware und der Bereich Fleischersatz, Wurstersatz, das sind so die Hauptthemen, wo Weizengluten eingesetzt wird.
Jetzt hast du ja gesagt, das ist im Prinzip ein getrockneter Kleber aus dem Weizen gewonnen. Das liegt jetzt auf der Hand, verklebt man das den Darm. Man liest ja oft, ne, das hat ganz viele Härchen, der Darm und so. Und wenn ich dann so einen Kleber zunehme oder ein Brötchen esse, wo so ein Kleber vielleicht verstärkt drinnen ist.
Na, Kleber sagt ja letztendlich nur was aus über diese einzigartige Eigenschaft des Glutens, dass er eben dreidimensionale Netzwerke ausbilden kann. Und das ist ja eigentlich genau das, Was heißt denn
dreidimensionale Netzwerke? Entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber hast du jetzt schon ein paar Mal gesagt, ich denke mal immer so an Kubikswürfel.
Ja, wenn du jetzt Weizen in den Mund nimmst und drauf rumkaust, ja, dann wirst du am Ende eine Art Kaugummi im Mund haben. Ja? Und das ist eben am Ende nichts anderes als das, was auch in unserer Stärkeherstellung passiert. Du wäschst die Stärke und die ganzen Ballaststoffe aus, ja, und am Ende bleibt eben so eine viskose Masse übrig. Das ist der Gluten. Und das ist eben diese tolle Eigenschaft des Weizens, dass er viel besser als andere Proteine, also Proteine haben ja gewisse Eigenschaften und eine dieser Eigenschaften ist eben, dass sie Netzwerke ausbilden können. Und der Weizen kann das eben durch dieses Herstellungsverfahren in einer besonders guten Form, weil er nämlich wenig denaturiert ist. Andere Proteine, Erbsenprotein und so weiter, können das auch, aber eben nicht in dieser sehr starken Form. Deswegen sagen wir ja auch, dass wir bei dem Weizenprotein, gerade was die Textur angeht, ja, die Textur in zum Beispiel Fleischersatzprodukten, ist es ja spannend, dass ich da einen Biss hinbekomme, ja. Und das muss ich jetzt aktuell durch andere Hilfsstoffe mir reinholen, durch eine Methylcellulose, durch andere Faserstoffe und so weiter, ja. Aber klar, du hast es angesprochen, Gluten hat natürlich ein großes Manko, ja, es ist ein Allergen und das ist natürlich auch was einige Leute davon abhält, in verschiedenen Bereichen eben Gluten mehr einzusetzen. Das ist ein Punkt, den man ansprechen muss, ja.
Aber wenn ich das jetzt nicht habe, ist Weizenprotein für meine Gesundheit unterstützend? Wenn ich jetzt keine Zöliakie habe, würdest du sagen, Weizenprotein essen, weil gesund?
Ich meine zum Beispiel, wenn man jetzt mal klassisch den Wurstersatz sieht, ja, also vegane Salami, veganer Schinken und so weiter, was aktuell hergestellt wird, das kommt eh auf ein Brötchen oder auf ein Brot. Deswegen ist das ohnehin nicht glutenfrei. Und deswegen kann das auch durchaus mit einem Weizenprotein funktionieren, in Kombination eben mit anderen Proteinen. Aber das ist unserer Meinung nach, und das sieht man ja auch, wenn man anschaut, welche Hersteller mit welchen Zutaten arbeiten, dann sieht man, dass Weizenprotein da wirklich durchaus sehr viel eingesetzt wird. und eben auch diese Eigenschaften genutzt werden. Und das Schöne ist, das will ich vielleicht auch noch kurz ansprechen, wir haben eine ganz große Bandbreite an funktionellen Eigenschaften beim Weizengluten. Wir haben Produkte, die sind hochfunktionell, die bilden also sehr viele Netzwerke aus, die sind ganz viskos, dann wenn man eben die mit Wasser ansetzt und verknetet. Und wir haben aber auch nahezu denaturierte Proteine. Das heißt, die sind quasi überhaupt ohne Funktionalität oder mit keiner Funktionalität. Und man kann eben Abstufungen treffen. Man kann je nach Textur, die man erzielen möchte, kann man eben da eine Mischung treffen und dann eben genau die Eigenschaften der Textur, des Mundgefühls und so weiter erzeugen, das man möchte.
Wenn wir über die gesundheitlichen Vorteile von Weizen sprechen, dann gibt es ja nicht nur das Protein, das eine bestimmte Wirkung hat, sondern du hast im Vorgespräch erzählt, es gibt ja auch so ein Thema wie zum Beispiel das Weizenspermidin. Was hat es denn damit auf sich?
Genau, also das ist was sehr, sehr Spannendes, was sich auch erst in den letzten Jahren als wissenschaftliche Erkenntnis herausgestellt hat. Und zwar wissen wir ja seit Jahrtausenden, dass Fasten gesund ist und das Fasten gut ist für unseren Körper. Wir wussten aber bis vor kurzem noch nicht, warum. 2016 gab es dafür einen Nobelpreis in Medizin, und zwar für die Erforschung der Autophagie. Autophagie ist das, was eben in unserem Körper auf zellulärer Ebene passiert, wenn wir fasten. Und zwar dann startet unsere Zelle ein Recycling- oder Abbauprogramm und es werden eben geschädigte Organellen oder falsch gefaltete Proteine und so weiter in unseren Zellen verdaut, also das heißt selbstverzehrt, Autophagie heißt auch dieser Begriff. Und diese Organellen werden eben abgebaut und aufgrund dessen reinigt sich die Zelle.
Also nicht nur Fett wird abgebaut, sondern auch Giftstoffe.
Genau, also alles, was eben in unserer Zelle als Schlacke, als quasi Gerümpel rumliegt, was eben da nicht gebraucht wird, sondern sich eben als Schlacke angesammelt hat. Und deswegen ist eben Fasten so gesund, weil es eben uns auf zellulärer Ebene verjüngt. Also das ist die Erkenntnis, die medizinisch gewonnen wurde. Und Spermidin wiederum, also der Stoff, der in Weizenkeimen beinhaltet ist, wie in keinem anderen Stoff, den wir zu uns nehmen können, keinem anderen Nahrungsmittel. Spermidin induziert die Autophagie, also diesen Selbstreinigungsprozess, auch ohne Fasten. Also das heißt, ich muss nicht fasten.
Es löst so quasi diesen Fasteneffekt aus.
Richtig, es löst den Fasteneffekt aus ohne Fasten. Also das heißt, man kann, und man hat es auch festgestellt, es gibt zig wissenschaftliche Untersuchungen dazu, wie Spermidin wirkt. Und diese Autophagie-Induzierung ist eben der Hauptknackpunkt und es führt aufgrund dessen zu einem verlängerten Leben und zu weniger altersbedingten Erkrankungen. Weil mit dem Lauf der Zeit, also mit dem Lauf der Jahre, wenn wir älter werden, lässt die Fähigkeit zur Autophagie in unserem Körper nach. Und auch unser natürlicher Spermidingehalt im Körper lässt nach. Und deswegen haben wir halt im Alter mehr altersbedingte Erkrankungen, schwerere Erkrankungen, und das kann man eben hinauszögern und reduzieren durch eine spermidinreiche Kost, und das dafür sind eben Weizenkeime gut.
Das darf ich aber jetzt nicht falsch verstehen. Ich kann jetzt nicht Sahne, Nusskuchen essen, so viel ich will, weil ich mir denke, da ist jetzt viel Spermidin drin aus dem Weizen.
Also, um das auch nochmal zu sagen, Weizenkeime machen 2% des Weizenkorns aus. Und das Mehl, das Weizenmehl, was wir im Supermarkt kaufen können, enthält keine Keime, keine Keimlinge. Der Keimling, weil er sehr fettreich ist, wird schnell ranzig. Und das willst du im Mehl nicht haben. Deswegen wird der Keim in der Mühle abgetrennt und separat vermarktet. Entweder als Keim an sich oder er geht mit der Kleie dann seine eigenen Wege. Aber er wird nicht ins Mehl kommen. Deswegen, und im Mehl ist ja eigentlich nur der Stärkekörper, um den Keim dann, wenn er in der Erde ist, wenn das Weizenkorn wachsen soll, dann zum Wachsen zu verhelfen. Der liefert die Energie, die Stärke. Also da ist kein Spermidin drin in dem Weizenmehl, sondern nur im Keim. Und der Keim, und das muss man sich einfach bildlich vorstellen, wenn so ein kleines Weizenkorn in der Erde ist, das muss ja irgendwie schaffen, aus eigener Kraft eine Pflanze hochzubringen aus der Erde heraus, dass sie Photosynthese machen kann. Also deswegen in dem Keim muss super viel Energie vorhanden sein, dass gegen alle Widrigkeiten der Natur eben angekämpft werden kann. Deswegen ist der Weizenkeim auch neben dem Spermidin durch Eisen, Zink, Selen, Molybden, Kupfer, was da alles drin ist für tolle Stoffe, Spurenelemente, Nährstoffe, ist einfach ein wirkliches Kraftpaket der Natur. Und eben dieses Spermidin ist eben eines der tollen wissenschaftlichen Erkenntnisse, die man eben in der letzten Zeit da eben gefunden hat dazu und was eben ja für uns sehr, sehr hilfreich ist.
So, und jetzt kommst du, holst dieses gerade so liebevoll beschriebene Körnchen, den wunderbaren Weizenkeim und raffst dir das Spermidin. Wie machst du das?
Genau, also das Spannende ist, wenn man einen Weizenkeim in der Mühle zieht, also so nennt man das, wenn man den quasi aus dem Vermahlungsprozess gewinnt, dann wird der Keimling platt gedrückt. Und durch dieses Plattdrücken werden die Fettzellen sozusagen freigelegt. Also das heißt, er ist quasi eine Oxidation ausgesetzt. Deswegen wird der Weizenkeim innerhalb von ein paar Tagen ranzig. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen nehmen wir den Weizenkeim und verarbeiten den auf unterschiedliche Arten und Weisen durch eine Pressung, durch Stabilisierungsverfahren und so weiter, sodass wir dann am Ende ein Produkt haben, was teilentölt ist, also aufkonzentriert in unseren interessanten Nährstoffen und was eben dann auch länger haltbar ist. Das ist aber ein Verfahren, was wir eben selber entwickelt haben und wo wir jetzt mehrere Jahre dafür gebraucht haben, das zu entwickeln.
Aber könnte ich da nicht einfach dann den Kuchen von Weizenkeimöl nehmen? Ist es dann nicht in den Resten von Weizenkeimöl drin, also von so einem Öl, wie man es im Handel kriegt, so ein Speiseöl?
Aber du musst auch sagen, Weizenkeimöl, das ist ein sehr, sehr spezielles Öl. Das kriegst du auch nicht im Handel. Du kriegst Maiskeimöl zum Beispiel oder andere. Mhm. Aber ein kaltgepresstes oder schonend gepresstes Weizenkeimöl ist eine Rarität. Das ist auch einer mit der teuersten Öle. Also es gibt noch teurere Öle, aber Das ist schon ein sehr, sehr teures Öl, weil der Keimling nur circa 14% Öl an sich nur enthält und auch nur ein Teil durch diese mechanische Pressung ausgepresst werden kann. Man geht ja auch da nicht mit Lösungsmitteln wie Hexan und so weiter ran, sondern man will das möglichst schonend, natürlich. Und dann hast du eben ein sehr, sehr hochwertiges Öl. Und dann hast du auch einen Presskuchen, der aber dann an sich dann auch nochmal einer speziellen Bearbeitung, Weiterverarbeitung benötigt, dass der dann nicht wieder dann ranzig wird. Weil wie gesagt, durch die vielen ungesättigten Fettsäuren ist das eine sehr, sehr diffizile Angelegenheit. Und wie gesagt, wir haben jetzt da mehrere Jahre dran entwickelt und haben jetzt ein stabiles Produkt, was eben im Spermidin angereichert ist. Und wir haben ein sehr hochwertiges Öl.
Was heißt, ihr habt ein stabiles Produkt? Ist das jetzt Spermidin oder ist das was anderes, was ihr da habt?
Genau, was wir haben, ist ein Weizenkeimkonzentrat mit hohem Spermidingehalt. Also unser Spermidingehalt liegt bei circa 500 Milligramm pro Kilogramm. Und das ist so bei den Konzentraten so die höchste Aufkonzentrierung, die man erzielen kann. Und du brauchst 6 Milligramm Spermidin. Das sagen unterschiedliche Behörden und so weiter. Ja, das ist die Empfehlung. 6 Milligramm Spermidin. Also brauchst du 12 Gramm von dem Produkt, was wir anbieten. Weil du 0,5 Milligramm Spermidin pro Gramm Weizenkeimpulver oder Granulat hast.
Also für diejenigen unter euch, die jetzt noch bei diesem Podcast mithören und noch nicht ausgestiegen sind, bitte schreibt in den Kommentaren, gerne bei Instagram, foodfact-podcast, schreibt mir unbedingt, wie viel Spermidin braucht ihr denn pro Tag? Und wo holt ihr es euch her? Das würde mich jetzt mal interessieren. Aber Spaß beiseite. Also du sagst, ich brauche 12 Gramm von deinem Produkt.
Von einem Produkt mit 500 Milligramm pro Kilo, genau, oder 0,5 Milligramm pro Gramm, genau. Das sind die offiziellen Empfehlungen. Aber Spermidin ist nicht nur in Weizenkeimen, Spermidin ist auch in unserer alltäglichen Nahrung, zum Beispiel in Cheddar-Käse, in Pilzen, in Sojabohnen und so weiter gibt es auch Spermidin. Aber wie gesagt, die höchste Konzentration an Spermidin ist eben in Weizenkeimen, an natürlichem Spermidin.
Das heißt, ein Bäcker zum Beispiel, der jetzt mit diesem Produkt bäckt, könnte dann ein Schlankheitsbrot zum Beispiel machen.
Naja gut, es ist ja letztendlich kein Schlankheitsprodukt an sich, weil es eben sehr, sehr energiereich ist. Trotzdem, wir haben ja noch einen Restfettgehalt von irgendwo um die 7%. Also das hat schon Power und Energie. Aber er kann ein Produkt machen zum Beispiel für gesundes Altern. Das ist komplex zu erklären, Und es funktioniert meiner Meinung nach auch eher im Supplement-Bereich. Da ist es auch schon angekommen. Da ist das Thema, ich war auf der Vita Foods in Genf im Mai. Da ist das Thema gesundes Altern und Longevity, also Langlebigkeit, war da eines der großen Themen. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du von dem Millionär aus den USA gehört, der sich selbst verjüngt und der da Sensoren und alles Mögliche an seinem Körper trägt und sich immer untersuchen lässt, damit er möglichst sein biologisches Alter möglichst jung hält. Und der nimmt auch Spermidin zum Beispiel.
Das heißt, dann könnte ich dein Produkt in der Kapsel irgendwann mal bekommen.
Genau.
In der Drogerie oder in der Apotheke. Und dann könnte ich, das könnte ich wahrscheinlich auch heute schon.
Genau. Oder man könnte daraus eben einen Extrakt machen. Das wäre auch möglich. Aber man kann es eben auch so verzehren, muss man eben etwas mehr konsumieren als bei einem Extrakt.
Also wir werden ein paar Links noch posten zu dem Thema. Wer sich da noch schlauer machen will, ein sehr spannender Aspekt des Weizenkorns, den man wahrscheinlich so gar nicht erwartet hätte. Ne?
Absolut.
Lass uns jetzt vielleicht von dem Longevity, dem Gesundheitsthema, den Proteinen und den Bestandteilen des Weizenkorns doch mal so ein Stück weit in eine ganz andere Richtung gucken, also die Perspektive wechseln. Lass uns über die wirtschaftlichen Aspekte von Weizen sprechen und von Weizenproduktion, Weizenanbau. Wie sieht es denn da aus beim Weizenhandel und beim Weizenpreis? Welche Risiken kennst du denn da? Wie funktioniert denn überhaupt dieser Markt?
Also der Weizenmarkt an sich ist sehr, sehr volatil. Das ist auch mit ein Grund, warum es Warenterminbörsen gibt. Genau, er ist sehr schwankend. Mhm. Es ist jeden Tag ein neuer Marktpreis möglich und hängt eben damit zusammen, dass es ein weltweiter Markt ist, ein globaler Markt und dass irgendwo auf der Welt immer entweder ausgesät oder geerntet wird aufgrund unserer klimatischen Voraussetzungen, die eben in jedem Land anders sind, haben wir eben da auch immer unterschiedliche Einflüsse. Also es laufen jeden Tag über die Nachrichtenticker neue Meldungen zu Aussaatbedingungen, zu Erntebedingungen beim Weizen, über Mengen, Abnahmeszenarien und so weiter, also Angebot und Nachfrage. Und das bestimmt dann eben den Marktpreis und der schwankt und tut das auch recht stark jeden Tag.
Sag, und was genau sind das jetzt für Faktoren? Du hast jetzt schon genannt Klima, aber ist es zum Beispiel auch politische Entscheidungen, Handelsabkommen, die den Preis beeinflussen?
Absolut, genau. Also zum Beispiel Russland ist der größte Weizenexporteur der Welt. Und aufgrund dessen, wie jetzt diese Kriegssituation mit der Ukraine, Ukraine ist auch ein sehr großer, ich glaube auf Nummer 4 oder 5, sehr großer Weizenexporteur der Welt. Und die Schwarzmeerregion, so heißt ja diese Region, wo eben aus dem Schwarzen Meer die Ware eben auf die Weltmärkte geht, wenn es da eben Schwierigkeiten mit der Versorgung gibt, dann macht es natürlich im Weizenpreis sehr viel aus. Ja. Also deswegen hatten wir auch im Jahr 2022 auch sehr hohe Weizenpreise zum Beispiel gesehen.
Jetzt sagst du, der Preis schwankt recht stark, sogar tagtäglich. Trotzdem kostet ein Kilo Mehl im Handel ja fast immer das Gleiche. Wie geht das?
Zum Beispiel läuft es so, wenn jetzt zum Beispiel ein Aldi oder ein Lidl einen Jahreskontrakt für Mehl abschließen möchte, und die machen in der Regel entweder Halbjahres- oder Jahreskontrakte.
Mit wem machen die denn das? Die gehen ja jetzt nicht zum Bauer Huber, ne?
Sondern die gehen zur Mühle.
Richtig Masse.
Genau. Die gehen zu den großen Mühlen und sagen so, wir würden jetzt gerne einen Kontrakt machen über Menge X, mehrere tausend Tonnen. Und dann muss die Mühle eben einen Preis abgeben. Und wenn die günstig sind und die Qualität stimmt, dann kriegen sie einen Zuschlag. So, aber die Mühle hat ja jetzt das Problem, die müssen für ein halbes Jahr, sagen wir jetzt mal, im Voraus das Mehl zu einem festen Preis anbieten. Sie haben aber die Ware auf der Gegenseite vom Landwirt noch nicht eingekauft, ja, weil diese Ware eben noch nicht geerntet ist zum Beispiel. Ja, oder weil sie einfach im Moment von dem Landwirten bei sich in der Region diese Menge nicht kaufen können für diesen Zeitraum, wo sie die Ware benötigen, um die zu Mehl zu machen. Und wenn du weißt, dass über 90% der Kosten einer Mühle die Rohstoffkosten sind, dann ist es klar, dass das einen entweder kaufmännisch ruinieren kann, wenn man da sich verspekulieren würde, wenn man einfach Mehl verkaufen würde, ohne den Rohstoff zu haben. Oder man dann eben auf der anderen Seite, wenn man zu hoch dann den Preis ansetzt, einfach das quasi das Mehlgeschäft nicht machen würde mit dem Lebensmitteleinzelhandel. Deswegen braucht man ein Instrument dazwischen, das man dann eben nutzen kann, wenn man eben die physische Ware nicht kaufen kann. Genau das ist die Warenterminbörse.
Das ist wie eine Aktie oder wie eine Börse, wo Aktien und Wertpapiere gehandelt werden.
Genau,
stell mir das vor. Der Bauer hat aber davon nichts, oder?
Der Bauer hat davon nichts, aber der Bauer kann an sich auch selber an die Warenterminbörse gehen. Nehmen wir mal an, er hat jetzt Weizen produziert und seine Kosten sind gedeckt, seine Vollkosten. Er ist mit dem Preis super zufrieden, aber die Mühle kann jetzt nicht mit dem Lidl das Geschäft machen oder sagt jetzt gerade, ich will jetzt gerade nichts kaufen, weil ich denke, der Marktpreis fällt wieder. Dann kann auch der Landwirt an die Warenterminbörse gehen und seinen Weizen dort verkaufen. Also er kann Verkäufer sein an der Warenterminbörse. Man spricht da von einem Short-Hedger.
Oh mein Gott, Weizen on the Wall Street, sage ich nur.
Das ist eben das Spannende, weil du eben unabhängig von dem, was am physischen Markt passiert, kannst du einem Aldi, einem Lidl, wem auch immer, einer Edeka für ein halbes Jahr, für ein Dreivierteljahr, sogar für ein Jahr, du kannst Weizen an der Warenterminbörse bis zu 3 Jahre im Voraus absichern. Also das heißt, man könnte einen 3-Jahres-Kontrakt machen und eben allen Weizen, der noch nicht mal ausgesät ist, ja, der Weizen, der in 3 Jahren geerntet wird, da ist ja noch nicht mal eine Anbauplanung vom Landwirt gemacht worden, den kannst du schon einkaufen auf dem Papier und eben deine Mehlkalkulation drauf machen. Und deswegen muss der Aldi und der Lidl und der Edeka nicht jeden Tag die Schildchen im Regal umstecken, sondern haben einen konstanten Preis, obwohl der Weltmarkt beim Weizen so stark schwankt. Und das ist ein Riesenvorteil.
Spannend, spannend, liebe Steffi. Trotzdem nochmal vielleicht zu dem kleinen Weizenkorn zurückzukommen. Mhm. Gibt es da, glaubst du, noch unbekannte Seiten, die wir in Zukunft entdecken werden? Gibt es da Themen, Produkte, vielleicht auch Teile des Korns, wo du sagst, das könnte nochmal spannend werden, das kommt auf uns zu?
Also das mit dem Spermidin ist, finde ich, schon eine Wahnsinnserkenntnis, die erst seit kurzem in der wissenschaftlichen Realität aufgetaucht ist. Das ist was, und wo wir übrigens in Europa auch weltweit führend sind. Diese Entdeckung des Spermidins und auch die Wirkung auf die Autophagie wurde an der Uni Graz zum Beispiel festgestellt. Also da haben wir wirklich im Verhältnis zu anderen Regionen der Welt einen unglaublichen Vorteil, sind da führend. Und ob es beim Weizen nochmal weitere Stoffe gibt, funktionelle Stoffe, die man jetzt noch nicht kennt, wage ich jetzt nicht zu beantworten. Aber ich glaube, dass in dem Weizenkorn an sich mit der ganzen Facette, die ich aufgezeigt habe, also von dem Weizenprotein, was sehr vielseitig einsetzbar ist, über die funktionellen Eigenschaften und die gesundheitsfördernden Eigenschaften des Weizenkeims. Und da, wie gesagt, Spermidin allen voran, aber auch ein super hoher Eisenwert, zum Beispiel Zink, Selen und so weiter, was ich angesprochen hatte, sehr spannend. Und auch diese Möglichkeit, einen heimischen Rohstoff zu haben, den man skalieren kann, wo eben größere Mengen zur Verfügung stehen, anders als bei anderen Produkten, die nicht um die halbe Welt gefahren werden würden. Das sind spannende Sachen beim Weizen und ich glaube, dass das in Zukunft auch noch mehr Einzug halten wird, dann, dass man eben den Weizen, dieses schlechte Image des Weizens, so ein bisschen ablegen kann durch diese ganzen tollen Eigenschaften, die er auch mitbringt.
Aber über Geschmack zum Beispiel haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Mhm. Gibt es da irgendwelche Geschmackskomponenten, die besonders sind, die man dann vielleicht in Zukunft mal in einem Weizeneis, in einer Weizeneiscreme verwenden kann?
Also das Schöne beim Weizengluten zum Beispiel, wenn man wieder darauf zurückkommt, ist, dass er ja gerade wenig Eigengeschmack hat. Ja? Man möchte ja, wenn man jetzt eine Wurst entwickelt oder einen Fleischersatz, möchte man ja nicht unbedingt den Eigengeschmack einer Erbse oder eine Ackerbohne oder eines Reises und so weiter maskieren müssen oder durch eben Gewürze auffangen müssen. Das kann man machen, das wird ja auch gemacht, das funktioniert auch gut. Aber der Weizen, das Weizenprotein hat eben sehr wenig Eigengeschmack und hat eine helle Farbe, was natürlich gerade im Lebensmittelbereich auch ein Vorteil ist, dass man rein von der Farbgebung her da auch nicht so stark aufpassen muss, ja, oder sich Sachen einfallen lassen muss. Vielleicht noch eine Sache, die ganz spannend ist. Beim Weizenkeim, der wird in einer Teilentölung, so wie wir es herstellen, auch sehr gerne als Haselnussersatz eingesetzt. Gerade wenn die Haselnüsse teuer sind, weil durch dieses Herstellungsverfahren wird die Struktur bei dem Granulat, also bei der gröberen Fraktion, eher so wie eben von einer Nuss, also eher härter. Und der Geschmack ist nussig. Also das heißt, in einem Riegel, in einem Snack, in einem Schokoriegel und so weiter, schmeckst du da kaum einen Unterschied zu einer Haselnuss oder zu einer anderen Nuss. Das ist auch zum Beispiel eine sehr spannende Eigenschaft, die jetzt eben in den Weizenkeimen, in den Teilenölen, Weizenkeimen wiederzufinden ist.
Sehr interessant und vor allem auch sehr sympathisch. Ich hatte unlängst eine Schokolade probiert mit Mehlwürmern und auch hier ging es darum, dass diese Mehlwürmer den Geschmack von Haselnuss annehmen. Also in Zukunft freue ich mich, wenn ich dann eher an Weizenkeimen kauen darf. Super. Also es gibt immer wieder was Tolles zu entdecken. Auf jeden Fall werde ich die Weizenfelder, die mir in der Natur unterkommen, sicherlich künftig mit neuen Augen sehen. Steffi, danke für das tolle Gespräch. Ich wünsche dir eine weizenreiche Zukunft und ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Vermutlich auf den nächsten Fachmessen in Deutschland oder vielleicht sogar bei der Sial in Paris.
Freue ich mich auch drauf. Vielen Dank, Stefan.
Ja, das war's für heute von Food Fact. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich werde mein Frühstücksbrötchen ab heute mit neuen Augen betrachten. Ob ich nach dieser Folge allerdings fit für die Frankfurter Börse bin, wage ich zu bezweifeln. Immerhin verstehe ich jetzt, dass der Bauer, aber auch der Einzelhandel mit Hilfe von Finanzinstrumenten seine Preise relativ stabil halten kann, wenn er vorgesorgt hat und vor allem, wenn er auch will. Wer weitere Informationen dazu möchte, sollte unbedingt auf unserem Instagram-Kanal foodfact-podcast vorbeischauen. Da gibt es jede Menge Links und auch ein wunderschönes Foto von Steffi, von mir und natürlich auch von dem kleinen Weizenkorn. Baba und Servus bis zum nächsten Mal.